Ich freue mich über jeden hier. Wenn ich in eure Gesichter schaue, so erwartungsvoll. Und dabei erzähle ich euch nur das, was ihr selber auch erlebt habt. Wahrscheinlich so. Gut, ich muss erstmal meine Predigt suchen. Wir sind ja eingeladen in die Gemeinschaft mit Gott. Und eigentlich geht es darum, die Zeit mit Gott zu verbringen, Zeit mit Jesus. Und ich gebe euch einfach Anteil an den Gedanken, die mich die letzte Zeit so beschäftigt haben. Und das ist immer so eine Mischung aus dem, was man spontan gerade erlebt, dem, was man gerade in der Bibel liest. Und dann ploppen immer Dinge aus der Vergangenheit auf, wie bei dir die Erinnerungen. Wie war das damals, Rainer, wie du das erzählt hast? Das finde ich passt so gut. Und mir ging es genauso. Es ist so viel aufgeploppt und so. Und dann dachte ich ja, das irgendwie zu einer Predigt zusammenfügen, wie mache ich das? Und dann bin ich spazieren gegangen, habe alles erstmal aufgesprochen, in mein Handy gesprochen, während ich spazieren gegangen bin und im Gebet war. Und dann habe ich es aufgeschrieben und ich habe kaum noch was verändert. Und dachte, ja, jetzt ist ein Thema dabei rausgekommen. Und also Zeit mit Jesus verbringen. Und ich habe mich daran erinnert, an unser erstes Abi-Nachtreffen, also nach dem Abi das allererste Mal, als wir uns getroffen haben. Ich glaube, das war 5 Jahre danach. Und wir sollten alle einen Fragebogen ausfüllen. Und eine Frage hieß, was willst du mal werden? Also die meisten waren ja schon, entweder hatten sie eine fertige Ausbildung oder waren noch im Studium begriffen. Und man beschäftigt sich ja eigentlich dann mit Tätigkeiten, was tue ich, um dieses Ziel zu erreichen oder so. Und ich habe mir überlegt, was will ich werden? Und dachte, das definiert sich nicht in erster Linie durch das, was ich tue, sondern das, was ich bin. Und was ich sein will und werden will, ist vollkommen. Deswegen habe ich einfach nur geschrieben, vollkommen. Das hat mich ein bisschen Überwindung gekostet, weil ich dachte, ja, die denken wieder, ich spinne, aber ich dachte, ja, das ist es. Ich war mit Jesus unterwegs und wusste, Jesus macht mich vollkommen, das ist sein Ziel und das soll auch mein Ziel sein. Und ich denke, da war ich auch richtig schon unterwegs. Ich habe nicht viel verstanden, noch nicht so viel von der Bibel gewusst, aber das wusste ich. Ich will vollkommen sein, mit Jesu Hilfe. Und wenn ich so auf mein Leben zurückblicke, habe ich festgestellt, dass ich diese Vollkommenheit verwechselt habe oft mit menschlichem Perfektionismus. Man tut aus eigener Kraft was dann vielleicht ähnlich aussieht in dem, was da rauskommt, aber manchmal ist es genau das Gegenteil von dem, was Gottes Plan eigentlich ist, wenn man genau hinschaut. Und dazu habe ich auch einige Beispiele. Ich habe euch schon mal erzählt von diesem kuriosen, also dieser Begebenheit, wo ich einem Studienkollegen, den ich aus den Augen eigentlich verloren hatte, ein Buch geben sollte. Also der Auftrag Gottes war klar, gib ihm dieses Buch, Jesus, unser Schicksal von Wilhelm Busch. Und wie wir Menschen sind, wir machen uns Gedanken, ja, wie mache ich das? Man malt sich diese Situation aus und überlegt, wie mache ich das, was sage ich ihm? Und dann habe ich mir überlegt, ich erkläre ihm, das ist nicht Wilhelm Busch, der Max und Moritz geschrieben hat, sondern es ist halt ein gleichnamiger Pfarrer. Und so. Und dann kam ich wusste, ihn da zu treffen beim Konzert, habe ihn getroffen dort und dann war er in Begleitung und ich konnte ihm das Buch nicht so geben, wie ich es mir ausgemalt hatte, also mit dieser Erklärung, ein Gespräch mit ihm. Ich hätte es ihm einfach zustecken können, nämlich so, das war der ursprüngliche Plan von Gott, gib ihm einfach das Buch, aber ich hatte ja was hinzugefügt zu dem und habe es nicht fertig gebracht, das zu tun. Und dann habe ich diese Gelegenheit verpasst. Und Jahre später habe ich dann noch in Wien studiert und dort habe ich ihn wieder getroffen. Da hat er auch in Wien studiert. Also so kurios. Und das Erste, was er mir erzählte, war, du wirst es nicht glauben, eine Frau auf der Fußgängerzone, die gibt mir ein Buch, Jesus, unser Schicksal, von Wilhelm Busch. Und sie hat nichts dazu gesagt und ich habe das gelesen, nur weil ich dachte, das ist der Wilhelm Busch, der Max und Moritz geschrieben hat. Und das Buch hat sein Leben verändert. Das hat er mir gesagt. Und das war so, ich habe ihn auch nie wieder gesehen seitdem. Aber Gott hat mir damit gezeigt, siehst du, das war eigentlich der Plan gewesen. Du hättest es ihm einfach geben können. Und nicht, der hätte es gar nicht gelesen, wenn ich meinen Text dazugefügt hätte. Also, aber ich danke Gott dafür, dass er mir nur so viel Platz gegeben hat, seinen Plan zu machen und nicht zu zerstören, sozusagen. So im Nachhinein denke ich, es ist aber auch schade, weil ich hatte so viele Gespräche über den Glauben mit ihm und das wäre die Ernte gewesen für mich. Und das habe ich verpasst. Jemand anders durfte ernten. Ja, und darum geht es heute. Menschliche Veränderung von Gottes Plan. Und da gibt es unzählige Beispiele in der Bibel. Wir Menschen machen was anderes aus dem, was Gott eigentlich geplant hat. Ich bringe mehrere Beispiele. Ihr seid ja bibelfest, deswegen reiße ich das nur so an. In 2. Mose 3 fängt es an, die Berufung von Mose. Er begegnet Gott in einem Dornbusch und wird beauftragt, mit Gottes Hilfe natürlich, das Volk Israel aus Ägypten, aus der Knechtschaft herauszuführen. Und Mose, der hat ganz viele Fragen dazu, der ist überwältigt von dieser Aufgabe, hat Ängste, Zweifel, ja, kann ich das, glaubt mir jemand? Und das Interessante ist, er bespricht alles mit Gott und Gott antwortet ins Detail. Er schreibt ganz genau, was er wem sagen soll, den Ältesten. Er sagt schon voraus, ob sie glauben oder nicht glauben und was Gott dann tun wird, wenn der Pharao nicht glaubt. Und wenn sie dann rausziehen aus dem Land, dass sie mit Gold überhäuft werden von den Anwohnern. Also alles bis ins Detail schreibt er, was passieren wird. Und das ist eine Sache, was ich lernen will von Mose, nachzufragen. Wenn Gott mir was gibt, ja, wie soll das denn aussehen? Statt selber Gedanken zu machen und sich das selbst auszumalen, einfach nochmal nachfragen bei Gott, weil Gott gibt Antwort. Der beantwortet jede Frage von ihm. Und am Ende sagt er auch noch, aber ich kann nicht gut reden. Und Gott sagt auch dazu, ja, ich habe den Mund gemacht, ich werde mit dir sein. Also, aber Mose, ja, ist halt so, er hat noch nicht diese Erfahrung gemacht mit Gott. Das war ja eigentlich sozusagen das erste Mal. Und deswegen, ja, wie wir manchmal auch, was hat er gesagt? Weiß das jemand? Ja, das hat er ja gesagt, aber darauf hatte Gott ja schon was, ich kann nicht reden. Ja, vielleicht hat er ja gestottert, ja. Nach dem, was er erlebt hat in Ägypten, da hat er einen Mann erschlagen. Jemand hat es entdeckt, er war total geschockt und ist abgehauen. Vielleicht konnte er wirklich nicht gut reden. Vielleicht hat er sich nur eingebildet, das wissen wir nicht. Also, er sieht halt auf seine Schwäche, was kann ich tun? Nicht das, was Gott tut. Gott hat ihm einen Plan gezeigt. Ja, das alles tue ich. Und du gehst ja nur in diesen Plan, sozusagen. Aber er sagt, ja, er schaut auf sich, auf seine Schwäche, das, was ich nicht kann. Deswegen sagt er in 2. Mose 4, Vers 13 nachzulesen, ach Herr, sende doch, durch wen du senden willst. Ja, also jeden, aber nicht mich. Und Gott wird daraufhin zornig, ja. Er hat ja wirklich schon alles getan. Und der Teil von Mose war jetzt ja nicht mehr so groß. Aber trotzdem geht er jetzt auf Mose ein und sagt ihm, okay, Aaron, dein Bruder Aaron soll dein Sprachrohr sein. Also der ursprüngliche Plan war ja, dass Mose auch das Sprachrohr ist. Das war der super vollkommene Plan Gottes. Aber Mose hat nicht vertraut und hat auf seine Schwäche geschaut. Und deswegen hat Gott ihm nochmal eine Hilfe zur Seite gestellt. Und das war Aaron. Und jetzt war es halt so, die Situation war so, dass statt Gott hat mir gesagt, wird es jetzt heißen, Mose hat gesagt, dass Gott gesagt hat. Und das erinnert mich so ein bisschen an das Spiel Stille Post. Man fügt ja immer was hinzu und das verändert sich. Manchmal wird was Lustiges daraus. Jeder dichtet was dazu. Und am Ende fragt man sich, ja, hat Gott wirklich gesagt das? Also der erste Plan war vollkommen, es ist ziemlich direkt. Mose spricht mit Gott und gibt das direkt weiter. Ich habe erlebt, das hat Gott mir gesagt und so erzähle ich es weiter. Da ist er ein echter Zeuge. Wenn einer dazwischen ist, der nur erzählt, dass der gesagt hat, dass Gott gesagt hat, ist das schon wieder was anderes. Man fängt an, so geht es mir manchmal auch, wenn ich irgendwelche Zeugen, diese kuriose Sachen höre von war das wirklich so oder hat da jemand was dazu gedichtet? Also da kommen schon ein bisschen Zweifel auf. Das ist nicht mehr ganz so optimal. Und außerdem wissen wir nicht ja, das mit dem goldenen Kalb, ob das passiert wäre, wenn der ursprüngliche Plan da gewesen, wissen wir nicht. Aber manchmal kommt mir so der Gedanke, ja, der ursprüngliche Plan von Gott war auf jeden Fall vollkommen. Es ist wichtig, dass wir Gottes Reden aus erster Hand erfahren. Ich gehe ja immer Samstag ins Gebetshaus, das habe ich euch schon öfters erzählt. Und da beten wir auch füreinander und geben Eindrücke weiter füreinander, die wir natürlich prüfen müssen, weil prüft alles, das Gute behaltet. Und dann kam jemand, den kannte ich noch nicht, der hatte für mich den Eindruck, Jesus möchte, dass du mehr Zeit mit ihm verbringst. Und darüber habe ich mich echt geärgert. Ich dachte mir, ja, ich nehme mir genug Zeit. Ich habe mir sogar den Dachboden eingerichtet als Anbetungsraum, als Andachtsraum. Ich lese in der Bibel, bereite Themen vor, schreibe Heftchen voll mit Kommentaren, treffe mich sonntags, samstags, Mittwoch, Donnerstag, habe zwei Hauskreise und so weiter. Also ich rede jetzt nach Menschenweise, würde Paulus sagen. Genau, das habe ich mir so zurecht gedacht. Und ich habe diesen Ärger darüber, was fällt ihm eigentlich ein, mir zu sagen, ich soll mehr Zeit mit Jesus verbringen. Also irgendwo ist er auch die Grenze erreicht. Und dann dachte ich mir, ja, der wusste halt, der kennt mich nicht, der wusste nicht, was er sagen soll. Und damit kann man ja jedem mal ein schlechtes Gewissen machen, oder? Mehr Zeit mit Jesus verbringen, weil jeder irgendwie das Gefühl hat, ich habe ein Defizit und eigentlich verbringe ich zu viel Zeit mit unnützen Dingen und ich müsste mehr Zeit mit Gott verbringen. Ja, dann wäre das ja eigentlich, wenn ich das so prüfen würde, erledigt. Aber es ärgerte mich weiterhin und dann dachte ich, ja, jetzt mache ich das jetzt mal. Ich gehe und bringe das Jesus und bringe es in seine Gegenwart. Darum geht es ja. Und dann habe ich ihm das gesagt, habe meinen Ärger, ja, habe ihn gefragt, ja, wie ist es mit dir? Hast du das Gefühl, ich verbringe zu wenig Zeit mit dir? Und das ist halt so mit uns Menschen, ich rede halt viel, Gott redet nicht so viel, aber das, was er sagt, ist immer sehr präzise. Und er hat nur ein Wort zu mir gesagt und das war, beziehungsweise ein Name, und das war Martha. Martha. Ja, ich wusste sofort Bescheid, was er gemeint hat. Martha liebt Jesus und möchte alles für ihn tun, ihm das beste und leckerste Gericht zubereiten und vielleicht auch ein Lob einheimsen und das hast du gut gemacht und ich komme gerne wieder, was auch immer. Sie hat sich etwas übernommen und der Ärger fängt an. Also sie fängt an, sich zu ärgern, dass ihre Schwester nicht mithilft bei dem, was sie sich vorgenommen hat. Kommt mir auch bekannt vor irgendwie. Wenn man sich zu viel vornimmt, dass man dann anfängt und sagt, der könnte doch auch mal was tun oder der oder die und so weiter. Ist das sehr vertraut eigentlich. Aber das Interessante ist, sie hatte Jesus gar nicht gefragt, ob er überhaupt Hunger hatte, als er kam. Vielleicht hatte er gar keinen Hunger. Vielleicht hätte ein Stück Brot und ein Kelch mit Wein ausgereicht. Ein kleiner Snack aus dem Garten, Feigen, so nebenbei. Und die wollten einfach Gemeinschaft haben und haben lustige Begebenheiten erzählt, wie auch immer. Sie hat ihn nicht gefragt. Aber Maria hat den besseren Teil gewählt, das sagt Jesus. Und die sitzt einfach zu seinen Füßen. Sie hört ihm zu, sie schaut ihn an und wir wissen nicht, was er gesagt hat, ob er überhaupt das Hochgeistliches von sich gegeben hat oder ob er zugehört hat oder irgendwas Lustiges erzählt hat, was er mit Kindern erlebt hat. Die hat er ja sehr gerne gemocht und wir erzählen uns auch gerne manchmal Geschichten von kleinen Kindern, Enkeln und wie auch immer. Die sind einfach so lustig und die bringen manchmal tolle Klopper. Vielleicht haben sie sich einfach nur so unterhalten, aber sie sitzt einfach zu seinen Füßen und genießt seine Gegenwart. Das ist Anbetung. Und ich selbst, ich verliere mich manchmal in frommen Aktivismus. Und frommer Aktivismus, der kann in Religiosität enden. Dazu auch ein Beispiel aus dem Alten Testament im 3. Mose 10, da geht es um die Söhne Aarons. Die sind jetzt zusammen mit Aaron zum Priesterdienst berufen und Gott hat ihnen genau gesagt, wie der Gottesdienst aussehen soll. Und jetzt fangen die an, die zwei Söhne, nämlich Nadab und Abihu, die bringen fremdes Feuer von Gott, vor Gott dar und fallen tot um auf der Stelle. Ja, Gott hatte ihnen genau gezeigt, wie der Gottesdienst aussehen soll. Der Gottesdienst war ein Abbild des wahren Gottesdienstes, der täglich im Himmel, im Thronsaal Gottes stattfindet. Das wird in der Offenbarung beschrieben von Johannes, der einen Blick hat in den Thronsaal Gottes, und Hesekiel in Kapitel 1, da auch er sieht den Thronsaal Gottes und diese kuriosen Wesen, die es dort gibt, die Gott anbeten. Und die Stiftshütte und später auch der Tempel waren ein Abbild. Und dieses Abbild, das sollte helfen, Gott in Wahrheit und Wahrhaftigkeit anzubeten und nicht in religiöse Handlungen abzufallen. Und auch Mose hatte eine genaue Offenbarung erhalten. Er hat es gesehen, wie es aussieht und was er bauen lassen soll. Und die beiden, die waren Priester Gottes, dazu berufen, das Volk in die Gemeinschaft mit Gott zu führen. Und stattdessen haben sie sie in die Religiosität geführt. Und religiöse Handlungen, die führen zum Tod. Sie bringen uns weg von der lebendigen Beziehung mit Gott, die er anstrebt. Ja, deshalb mussten die beiden auch sterben. Und Aaron, der war sauer, und auch seine Brüder, die hatten sich richtig darüber geärgert. Aber Mose hat zu ihnen gesagt, hütet euch davor, in Trauer jetzt Trauer zu zeigen. Sie durften keine Trauer zeigen. Das Volk durfte trauern, aber sie nicht. Das war notwendig, weil sie Priester Gottes waren. Und sie sollten Gottes Handeln bezeugen als vollkommen wahr und gerecht. Und wir dürfen dem, was Gott sagt, nichts hinzufügen und es anders machen, weil es gerade uns in den Sinn kommt. Deswegen war diese Strafe, das war hart, aber das musste sein, wegen dem Priesterdienst, den sie hatten. Sie hatten ihre wahre Berufung, hatten sie voll verfehlt. Auch wir sind Priester Gottes und berufen zum Priestertum. Wir sollen auf der Hut sein vor religiösen Handlungen. Wir sollen echt sein, wir sollen Zeugen Christi sein. Keine Pharisäer, authentisch, wie Jesus. In Wort und Tat im Einklang, weil die Welt auf uns schaut. Jesus ist unser Vorbild. An ihm ist kein Funke von Religiosität. Er hat nur das getan, was der Vater ihm gezeigt hat. Er hat nie eigenmächtig gehandelt. Deshalb sollen wir Zeit mit ihm verbringen, damit wir es genauso machen wie er. Und das ist so wichtig, auf Jesus zu schauen, dass das ganze Alte Testament gespickt ist von Hinweisen auf Jesus. In der Offenbarung 21, Vers 6 heißt es, da spricht Jesus, ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben umsonst. Jesus ist die Quelle des Lebens. Er ist der Fels, auf dem wir stehen. Und im Alten Testament gibt es zwei Begebenheiten. In der Wüste, das Volk ist in der Wüste, sie verschmachten schon vor Durst, fangen an zu hadern. Und Gott sagt zu Mose, dass er auf den Felsen schlagen soll. Das steht in 2. Mose 17, könnt ihr nachlesen, wie es sich genau, wie es sich genau zugetragen hat. Danke, Sabine. Und dieses Schlagen auf den Felsen und da kommt Wasser heraus, das ist schon ein Symbol für Jesus, für sein erstes Kommen, wo er zur Quelle des Lebens für uns wird, indem er für unsere Schuld gestorben ist. Und er hat für uns gelitten und er wurde geschlagen und gedemütigt. Und das zweite Mal kommt es in 4. Mose 20, wird es beschrieben, da passiert das nochmal. Sie sind immer noch in der Wüste und sie haben wieder Durst. Und der Mose und auch Aaron bekommen den Auftrag, zu einem Felsen zu sprechen. Nicht zu schlagen, sondern sprich zu dem Felsen. Und er soll also Wasser geben. Und das soll ein Symbol sein für das zweite Kommen von Jesus, wenn er in Herrlichkeit erscheint, als König und Herrscher, als Richter, der für Gerechtigkeit auf der Erde sorgt, als Sieger, der nicht mehr geschlagen wird. Wir lesen in Offenbarung, wenn er dann auftritt, da kommt ein ganzes Heer gegen ihn auf, aber er spricht nur ein Wort und sie sind vernichtet. Also er kann gar nicht angegriffen und betastet werden. Er ist absolut souverän. Aber Mose Vielleicht hat er gedacht, sicher ist sicher, weiß nicht, ob das wirklich passiert, wenn ich nur zum Felsen spreche mit dem Schlagen. Das hat schon mal funktioniert, funktioniert nochmal. So sind wir Menschen mal. Das Gewohnte ist irgendwie das, wofür wir uns entscheiden. Und er hat nicht vertraut auf Gott und er schlägt auf den Felsen. Damit hat er dieses Symbol kaputt gemacht. Und das war eigentlich ein wichtiges Symbol. Deswegen, weil es so wichtig war, kann man verstehen, warum die Reaktion von Gott so hart war. Mose, der eigentlich sein beschauliches, einfaches, gemütliches Leben aufgegeben hat, um wirklich den Auftrag Gottes zu erfüllen, darf jetzt nicht das Volk in das verheißene Land führen. Das ist die Strafe für ihn. Du wirst es nicht sein, weil du hast nicht vertraut. Es erscheint auf den ersten Blick hart. Aber wenn man genau hinschaut, geht es ja genau darum, dass Gott sein Volk aus der Knechtschaft in das verheißene Land führen möchte. So wie Jesus uns aus der Knechtschaft der Sünde in die Freiheit geführt hat. Er ist unsere Hoffnung und er wird wiederkommen und für Gerechtigkeit sorgen und seine Herrschaft wird für ewig sein. Und diese Hoffnung darf Mose nicht schlagen. Jesus ist das Wort Gottes. In der Offenbarung 19 steht, er ist bekleidet mit einem in Blut getauchten Gewand und sein Name heißt das Wort Gottes. Aus seinem Mund geht ein zweischneidiges Schwert hervor. Er trennt die Wahrheit von der Lüge. Er zeigt genau, was der wahre Glaube ist und was ist Religiosität. Deshalb hat Johannes der Täufer schon gesagt über ihn, dass er den Weizen von der Spreu trennt. Wer möchte schon Brot essen, was mit Spreu durchsetzt ist? Also das spuckt man ja aus. Also es muss das reine, ein gutes Brot sein. Und er ist das Brot des Lebens. Er trennt den Glauben von der Religiosität. Und das war damals zu der Zeit bitter nötig, weil das jüdische Volk richtig verkommen war in religiösen Handlungen. Die wussten nicht einmal mehr, wozu der Sabbat eigentlich da ist. So viele Regeln hatten sie. Worum geht es im Glauben? Ihre Religiosität hat sie blind gemacht. Und Jesus trennt es. Er hat sein Wort ist ein zweischneidiges Schwert. Er kann es trennen und wir können zu ihm kommen und uns reinigen lassen von ihm und immer wieder sagen, ja weißt du, da, jetzt wirst du religiös, aber jetzt, das ist die Wahrhaftigkeit, der wahre Glaube. Für uns ist es wichtig, die Bibel in Jesu Gegenwart zu lesen und nicht nur 1000 Predigten und Abhandlungen über die Bibel anhören, sondern von ihm selbst das Wort erklären lassen durch seinen Geist. Dafür haben wir den Heiligen Geist bekommen. Nichts gegen Predigen hören. Also ihr dürft so viel Predigen hören, wie ihr wollt. Ist gut, aber das darf nicht das ersetzen. Also das Wichtigste ist, wir lesen Gottes Wort mit Jesus zusammen. Ganz persönlich. Durch seinen Heiligen Geist. Und das Warten auf den Heiligen Geist, jetzt komme ich in das Neue Testament, Apostelgeschichte 1, Warten auf den Heiligen Geist. Der Auftrag war klar und einfach. Nichts tun, bevor der Heilige Geist nicht gekommen ist. Warten. Aber wir kennen ja Petrus. Der ist halt eher ein Macher und Tuer. Das ist eine große Herausforderung. Einfach sitzen bleiben und nichts tun. Also überlegt das so, was könnte man Geistliches tun, während man sowieso nichts anderes tut als warten. Er steht auf. Nichts davon steht da, dass Gott ihm das gesagt hat, sondern er steht einfach auf und spricht über die Rolle des Judas. Er bezieht sich auf einen Psalm Davids, also Psalm 109. Da ist viel geschrieben über den Verräter. Und da wird berichtet, sein Amt empfange ein anderer. Diese Stelle nimmt er und denkt, das ist doch eine Sache, also das unterstelle ich ihm jetzt, dass er das denkt, das steht jetzt nicht so drin. Das können wir ja schon mal regeln, bis der Heilige Geist kommt. Er geht dabei ganz menschlich und alttestamentlich vor. Erstens die Regel, es muss jemand sein, der von Anfang an mit dabei war und Zeuge Jesu war. So denken wir Menschen, das ist ja logisch. Sie stellen zwei auf, die diese Kriterien erfüllen. Dann beten sie darüber, wie wir das ja auch machen. Wir beten dann darüber, wir machen unseren Plan und hinterher beten wir. Gott darf sich entscheiden zwischen zwei, die die Kriterien, die menschlichen Kriterien erfüllen. Ja, und dann werfen sie das los, wie man das im Alten Testament so macht. Und wer wird gewählt? Wer weiß das? Wie heißt der? Genau, keiner weiß es genau. Matthias, der wird gewählt und zu den Elfen gezählt. Wer das ist, keiner weiß es mehr, weil der taucht in der Bibel nicht mehr auf. Das Problem ist, er besetzt eine wichtige Position, nämlich die Position des 12. Apostels. Und nicht wie alle anderen 11 Apostel, die alleine von Jesus persönlich ausgesucht worden sind, wurde der von Menschen gewählt. Aufgrund einer Aussage, die im Alten Testament steht. Eine religiöse Handlung. In Apostelgeschichte 8 lesen wir, wie Jesus sich seinen 12. Apostel aussucht. Er lässt sich Zeit. Es vergehen sozusagen 7 Kapitel in der Apostelgeschichte Zeit, bevor Saulus auftaucht. Also im 8. Kapitel erfahren wir überhaupt von der Existenz. Sein altes Leben, das Jesus spektakulär und vollkommen umkrempelt. Ein Mensch, der auf gar keinen Fall die Kriterien erfüllt, die Petrus aufgestellt hatte. Ein Mensch, der Jesus nicht kannte und ihn sogar als Feind abgestempelt hat, womit kein Christ gerechnet hat. Ein Gegner Jesu wird zu seinem stärksten Befürworter und bedeutendsten Kämpfer für die christlichen Gemeinden. Saulus, der zu Paulus wurde, weil er Jesus begegnet ist. Und der von Jesus persönlich unterrichtet wurde und dem Jesus Blicke in die himmlischen Welten gewährt hat. Der Jesus bezeugen konnte, als ob er die ganze Zeit mit ihm gereist wäre. Wilfried hat uns das am Jahresanfang schon mal erzählt. Ja, Paulus hat diese Einsetzungsworte zum Abendmahl geschrieben, wo er gesagt hat, ich habe vom Herrn empfangen. Er hat es persönlich gesehen, als ob er dabei war. Jesus hat ihm das gezeigt. Er hat es ihm offenbart. So sieht die Wahl aus, wenn Jesus sie trifft. Es passieren Dinge, an die wir nicht mal im Traum denken. Weil unsere Gedanken sind andere Gedanken. Also ich habe das, glaube ich, vorher vergessen zu sagen. Ich hatte das nämlich extra nochmal. Wo steht das? Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so hoch sind meine Gedanken über euren Gedanken und meine Wege über euren Wegen. Weiß das jemand, wer das gesagt hat? Also Gott hat es gesagt und wer hat es aufgeschrieben? Jesaja. In Jesaja 55 steht es. Ja, das war die Wahl des 12. Apostels aus Jesus Sicht, aber leider war der Platz da schon besetzt. Paulus wurde sehr schwer gemacht mit der Akzeptanz. Er beginnt seine Briefe ja immer wieder mit dem Hinweis, ich bin Apostel Christi und berufen und auserwählt von Jesus Christus. Und ich bin überzeugt, er hätte nicht so hart auf allen Fronten kämpfen müssen, wenn Petrus einfach mal sitzen geblieben wäre und gewartet hätte auf den Heiligen Geist, so wie Jesus es ihm befohlen hatte. Also, so geht es mir manchmal auch. Man möchte was tun, machen, tun, aber man ist nicht geleitet von ihm. Deswegen so wichtig, Zeit mit Jesus zu verbringen und dann loszugehen. Also, wie Susi schon gesagt hatte, ob das diese Woche war, alles hat seine Zeit. Das Sitzenbleiben vom Herrn, das Warten vor dem Herrn, auf ihn hören, das hat seine Zeit. Und aufstehen und losgehen, das hat seine Zeit. Wir müssen lernen, von Jesus direkt zu lernen, wie Paulus, in der Zeit, die wir mit ihm allein verbringen, damit wir seine Zeugen sind und nicht irgendwelche Theorien weitergeben. Wir müssen weitermachen. Ich denke, jeder ist schon dabei. mit Gottes Möglichkeiten zu rechnen. Ich muss keine schlauen Bücher lesen, darf ich, aber ich muss es nicht, um Jesus zu erkennen. Er begegnet mir selbst, er ist die Quelle meines Lebens. Und ich danke Gott für den Menschen, der mir geschickt worden ist, um mich nochmal darauf hinzuweisen, was wirklich zählt, nämlich Zeit mit Jesus zu verbringen. Was bedeutet das eigentlich? Und wenn das stimmt, das ist sozusagen der Kern, aus dem ich lebe, dann darf ich zwei Hauskreise haben. Ich könnte keinen lassen, weil das ist einfach toll, Gemeinschaft mit meinen Geschwistern zu verbringen. Und das gibt mir so viel. Ich mache es total gerne. Ich gehe gerne in die Gemeinde. Ich gehe gerne ins Gebetshaus. Und ich lese gerne in der Bibel. Und ich kann das alles tun. Aber das Zentrum muss immer stimmen. Meine Beziehung zu Jesus. Amen.